ARD.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Olympic Flame Hoax von 1956.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Dschungelcamp Staffel 5.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast im Zelt.
So,
da sind wir.
Hier ist unser Zeltplatz. Das ist es wohl.
Ja, vielleicht müssen wir erstmal, bevor wir aussteigen, sagen, herzlich willkommen zurück aus der
Hallo,
Sommerpause.
Hallo, liebe Leute.
Hier ist Too Many Tabs in der ARD Audiothek mit Caro Worps und mir, Miguel Robitzky. Normalerweise schließen wir hier ja unsere Tabs. Das machen wir auch heute. Aber zusätzlich haben wir jetzt uns heute auch noch was eingeborgt.
Ja.
Wir haben es ja lange angekündigt, unsere Campingfolge. Und mich hat es heute ehrlicherweise ein bisschen überrascht, dass es jetzt heute schon ist. Jetzt sind wir aber da, haben unser Sack und Pack dabei und stehen jetzt bereits mit unserem Auto auf unserem Campingplatz, den wir jetzt gleich erkunden. Wollen wir mal rausgehen,
ja,
Caro?
Ja, es ist
und
diese...
Und Zelt aufbauen.
Es ist diese Idee, die wir im Januar hatten, wo es kalt war. Dann haben wir gesagt, wir machen es, wenn es wärmer ist.
Jetzt machen wir es
am heißesten Tag des Jahres. Und, oh Mann.
Ein bisschen freue ich mich auch. Komm, das wird auch schön. Ein bisschen wird es auch schön. Komm, wir gehen mal raus, packen mal unsere Sachen. So, Caro, was machst du hier jetzt gerade hier mit deinem Zelt?
Ich baue jetzt die gelbe Stange auf.
Es gibt das musst du auch ein bisschen anregend für die ZuhörerInnen da draußen, musst du das also auch ein bisschen erklären.
Hier,
ne?
Das ist hier das Zelt.
Podcast
das,
ist Kino für den Kopf.
Das ist das Zelt, was mit in Chile war, das Originalzelt aus den Anden.
Das heißt, du hast es schon mal aufgebaut.
Ja, aber noch nie alleine.
Okay. Ich helfe ja heute auch.
Ich habe da auch mal zugeguckt dann.
Ich helfe ja heute aber auch.
Ja, du hältst das Mikro. Super. Also ich habe jetzt hier die gelbe Stange
ja.
Und die muss in das gelbe Ding. Vom Zelt.
Warte, ich leg mal hier kurz unser Mikrofon hier so an dran. Es ist falsch. Ich versuche das gerade zu wenden, während ich mit der anderen Hand das Mikro halte.
Das ist natürlich das Commitment, was ich hier von dir erwartet habe.
Also die ersten hier CamperInnen um uns rum schauen uns schon argwöhnisch an.
Weil wir aussehen wie so richtige AnfängerInnen. Was für ein Aufwand.
Das ist ja riesig.
Wir hätten es auch einfach faken können, ne?
Nee, aber das wäre Verarsche. Haben
das wäre Verarsche am Hörer, mal,
ja.
An der Hörerin.
Ja.
Um euch irgendwie ein Bild zu geben, wir sind bei Stange Nummer 3 von 3. Das muss jetzt einfach nur noch hier versenkt werden.
Versenkt das mal in dem...
So.
So!
Guck mal.
Nein, das ist ja riesig.
Das ist riesengroß. Das ist für eine Familie. Das ist für 4 Menschen.
Das ist gut. Wir brauchen aber auch Platz.
Wir brauchen ein bisschen Me-Time.
Ich wälz mich oft.
Wir brauchen Me-Time im Zelt.
Ja, genau.
Jetzt kommt der Part, vor dem ich am meisten Angst habe. Nämlich diese...
Jetzt erst?
Diese ganzen Haken und sowas alles in die Erde kloppen.
Das macht doch bestimmt Spaß. Die heißen ja nicht Haken, die heißen ja Heringe, ne? So, Caro beugt sich jetzt fachmännisch zum Boden runter und klopft den ersten Hering in den noch weichen, sommerlichen... grasgrünen Boden. Oh, hört ihr das hämmern? Hört man das im Hintergrund? Die ist auf der anderen Seite des Zeltes. Ist das jetzt ganz drin?
Das passt schon. So. Das ist hier auch für eine Nacht. Passiert schon nichts. Vielleicht spukt's.
Nein, hör auf jetzt schon mit so Spukgeschichten. Das will ich nicht haben. Nein, es wird nicht spuken.
Ach so.
Größer Maya, wirklich, immer fängst du an mit so Gruselgeschichten, wenn ich irgendwo übernachten muss wegen dir. Jetzt erzählst du immer was von Geistern und Werwolf.
Das ist heute ganz wichtig, komm mal nah mit dem Mikro, das ist die erste Regel. Wer auch immer diesen Reißverschluss...
Wo ist der Boden?
Da, das ist Vorzelt.
Was, hier
kann man
Vorzelt?
Auch drin sitzen.
Ach, das ist eine Lounge quasi,
das ist eine Lounge.
So eine Pergola, wo
genau,
man so ein bisschen mal Me-Time haben kann.
Da gilt jetzt aber die Regel, dass du mir jetzt gut zuhörst.
Ja.
Wer immer diesen Reißverschluss öffnet... Öffnet ihn sofort danach wieder, sonst hast du die scheiß Mücken
da drinne. Also du schließt den sofort wieder?
Sofort schließen,
ja.
Und das Schlimmste, der wichtigste Reißverschluss ist dieser.
Da darf keine Mücke
da
rein.
Da darf nichts, wenn dann eine Spinne drin ist,
dann raste ich aus.
Eine Mücke oder eine Spinne, fahre ich nach Hause.
Ich auch.
Deswegen, das ist das oberste Gesetz hier heute.
Und jetzt würde ich mal gucken, wollen wir mal ins Zelt reingucken?
Ja, ich glaube, was schlau wäre, weil ich habe so eine Isomatte, die sich selber aufpustet. Die müsste ich jetzt da schon reinlegen, damit die jetzt sich 4 Stunden lang aufpusten kann.
Ja, genau. Also wir nehmen mal unser Zeug und laden das jetzt mal ins Zelt rein. So, das ist jetzt deine selbst aufpumpende Matratze.
Mhm.
Ich habe nur so eine dünne Isomatte dabei.
Ich habe zum Glück einen Schlafsack, der bis minus 10 Grad geht. Perfekt für heute.
So, hier jetzt rein. Guck mal. Wir gehen jetzt das erste Mal in unsere kleine Schlafhöhle.
Ja.
Wie groß! Das ist ja ein kleines Paradies, Caro!
Nicht mit Schuhen rein, mit Strafeln.
Ach, das sind nur meine kleinen.
Nee, Schuhe aus.
Ja, das sind meine kleinen. Ah, oh. So.
Also groß ist es auf jeden Fall und wir haben auch genug Platz, um da drinnen ein Podcast, also unser ganzes Equipment aufzubauen gleich, unseren Roadcast, unsere Mikros, das kriegen wir da alles rein. Wir würden sogar eine kleine Audience tendenziell mit ins Zelt noch kriegen. Wir können auch so ein paar Leute fragen, die Lust haben auf Podcast live.
Also es ist wirklich sehr geräumig.
Da können noch 5 Leute mit uns drin sitzen.
Ja, das können wir machen. Aber ehrlicherweise habe ich jetzt schon so ein bisschen Hunger.
Ja, ist es jetzt so, dass wir nach 20 Minuten in der Wildnis jetzt mal ins Restaurant gehen und eine kalte Cola trinken?
Ja, das wär mir lieb.
Dann machen wir das jetzt so. Und danach können wir in Ruhe dann den Rest vom Podcast machen.
Dann schließen wir unsere Tabs.
Genau.
Die haben wir natürlich heute auch vorbereitet. Wir machen hier heute nicht nur Camping-Content.
Leute, wir brauchen eine Pause. Bis gleich.
Ich bin völlig außer Puste.
Oh, so, jetzt sind wir im Zelt drin. Es ist dunkel geworden.
Das ist wirklich ein kleines Paradies hier.
Du hast so ein kleines Paradies aus Isomatten und Schlafsäcken gebaut.
Ich habe mein Kissen aus dem Bett dabei. Mm. Ganz großes, weiches Kissen.
Man muss dazu sagen, wir sind hier mit Abstand auf diesem ganzen Campingplatz die am schlechtesten vorbereiteten Menschen. Ich habe das Gefühl, wir werden auch so ein bisschen beäugt, dieses krumme und schiefe Zelt hier.
Ja, wir sind natürlich die Noobs. Wir haben keine Erfahrung, wir sind schlecht vorbereitet.
Die haben hier fette wie so Pavillons aufgebaut, die haben dann der Grill, der duftet, die haben Campingkocher dabei, die haben einen Fernseher dabei, die haben einfach einen guten Urlaub hier.
Ja, ich muss sagen, langsam catcht mich die Atmosphäre schon. Ich finde es sehr gemütlich. Also, wenn man da so in so diese Wägen reinguckt, die haben da ihre Laptops und Fernseher aufgeklappt und gucken Olympia.
Und schon ein bisschen neidisch.
Schönen Sonnenuntergang gesehen. Ja, das macht
der
schon was her.
Der Sonnenuntergang, der war toll. Ja.
Jetzt ist es schon ganz dunkel.
Ja, und wir haben uns hier so jetzt zurückgezogen ins Zelt. Wir müssen langsam so ein bisschen leiser reden, weil um uns rum jetzt langsam auch alle zur Ruhe kommen.
Und wir haben keine Lampen dabei.
Wir haben keine Lampen.
Und ich habe meine Brille vergessen, weil ich eine Sonnenbrille auf habe mit Sehstärke und dann habe ich die normale zu Hause vergessen. Das heißt, ich sehe gar nichts gerade.
Wir sind wirklich extremst schlecht auf das Ganze hier vorbereitet. Das merkt man uns hier auch an. Wir mussten uns gerade noch einen Campingstecker organisieren. Wussten wir natürlich auch nicht, dass man da eine Art Adapter braucht.
Ja, für den Stromzugang
für
hier.
Den Strom.
Bin ich nochmal zur Rezeption, habe nochmal gefragt, habe nochmal gebüttelt.
Wir haben auch kein Insektenspray dabei.
Nein, wir haben nicht. Wir sind ganz schlecht vorbereitet.
Boah, furchtbar. Amiga, jetzt interessiert mich natürlich, was du hier für möglicherweise Zelt-related, Camping-related Tabs dabei hast. Da würde ich jetzt gerne mal reingehen.
Ja, ich habe ja mein gesamtes Survival-Wissen ausschließlich aus dem Fernsehen, haben wir hier auch schon mal besprochen. Seven vs. Wild habe ich geguckt, aber natürlich auch ja die Camping-Sendung, die mich ja auf das Ganze heute vorbereitet hat, nämlich das Dschungelcamp.
Ah ja.
Da habe ich jetzt mir gedacht, da grabe ich vielleicht nochmal so ein bisschen drin rum, weil mich diese Sendung so gut auf alles vorbereitet hat, was mich hier heute erwartet.
Ich habe schon die früheren Staffeln so ein bisschen mitverfolgt, als das alles noch so neu und aufregend war. Aber ich muss sagen, in den letzten Jahren ist das teilweise wirklich komplette Staffeln sind an mir vorbeigezogen. Ich kann das halt nicht so gut gucken, beziehungsweise ich muss 80% eigentlich weggucken, weil ich kann weder dieses ganze Spinnen- und Schleimgetiers mir angucken, noch
Thorsten Legert.
Noch wenn die was essen. Ja. Also das ist für mich das Schlimmste, wenn die irgendwelche Ekelsachen essen, dann muss ich sofort wirklich würgen und kann das nicht gucken, leider.
Voll. Man muss auch dazu sagen, das Format ist auf jeden Fall in die Jahre gekommen und funktioniert natürlich heute anders, als das früher funktioniert hat. Allein dadurch, dass halt immer mehr Reality-TV-Stars da reingehen, die einfach wissen, wie sie sich verhalten. Mhm. Das war natürlich in den alten Staffeln 2004 fing das Ganze ja an, natürlich noch anders. Weil
da hat sich vorher niemand einen Plot überlegt.
Da hat sich vorher niemand einen Plot überlegt und da wusste auch keiner, was einen erwartet, wenn man da reingeht. Mittlerweile weiß man natürlich, wie man sich da verhalten muss, worauf man sich einstellen muss und man nimmt es den Leuten nicht mehr so richtig ab, wenn sie sagen, ja, ich bin jetzt überrascht davon, dass jetzt hier das Bett nass ist oder sowas in der Art. Ja, und dementsprechend kann das Dschungelcamp natürlich auch schon auf eine lange Geschichte zurückblicken. 2004, habe ich gerade schon gesagt, war die erste Staffel und sie feiern dementsprechend
20-jähriges Jubiläum.
20-jähriges Jubiläum. Und das wird auch gerade fett promotet. Es soll eine Sommerstaffel geben, die All-Star-Staffel. Die ist für den 16. August angekündigt, also erscheint diesen Freitag, wenn unser Podcast erscheint. Und da sollen ehemalige CampbewohnerInnen zurückkehren,
die mal, ich sag mal, mehr oder weniger Eindruck hinterlassen haben. Ich habe mal die Liste mitgebracht, soll ich dich da mal durchführen, wer da dabei sein wird?
Es sind quasi nicht die ehemaligen Dschungelköniginnen zwingend, sondern vor allem Leute, die da...
Sämtliche Leute, die da schon mal waren.
Die da schon mal...
Die da jetzt in den 20 Jahren da irgendwie...
Ja, wer könnte dabei sein?
Julia Siegel ist dabei. Mhm.
Georgina?
Georgina Fleur ist dabei, Sarah Knappig, über die wird es auch später nochmal in meinem Tab noch ein bisschen näher gehen. Mola Adebisi wird dabei sein. David Ortega, der bei mir gar keinen Eindruck hinterlassen hat. Nicht, also da frage ich mich so ein bisschen, was da jetzt das All-Star-Ding sein soll. Kader Loth, die wird bestimmt ein bisschen Glamour reinbringen. Hanka, Dani Büchner, die Witwe von Malle Jens, Elena Miras, Erik Stehfest, Gigi Borofio.
Meine Staffel wäre die mit Bata Illich, aber nein.
Ja, genau. Oh ja, die war auch gut. Thorsten Legert, der beim RTL Turm springende Hode verloren hat zuletzt. Und Winfried Glatzeder.
Wer ist das nochmal?
Ja, das ist der Lieblingsschauspieler von Angela Merkel.
Ach so.
Ja, dem ist mal fast die Hand ausgerutscht gegenüber Larissa Marold im Dschungel. Oh. Hat so einen kleinen Ausrastermoment gehabt. Und man merkt jetzt schon, dass das Ganze jetzt nicht so die Creme de la Creme ist. Mhm. Also sind so ein paar Highlights ja sehr wohl dabei.
Kein anderes, keine Desiree Nick.
Es tröpfelte jetzt auch wirklich schon so ein bisschen durch, dass das auch für RTL nicht die Traumbesetzung gewesen sein soll. Was heißt tröpfelte durch? Hat Julian F.M. Stöckel in einem Podcast erzählt. Quelle Julian F.M. Stöckel, Ex-Camper und jetzt CDU-Politiker.
Stimmt. Michaela Schäfer auch.
Michaela Schäfer auch. Und es wurden wohl sehr viele Leute angefragt, die abgesagt haben, meinte er. So wie Julian F.M. Stöckel auch. Also die hochkarätigen Teilnehmer, zu denen sich Julian F.M. Stöckel selbst auch zählt, die hätten darauf natürlich keinen Bock. Das wäre so ein bisschen unter deren Würde. Mhm. Und ich muss auch sagen, mich interessiert die Sendung jetzt. Also hat mich jetzt noch nicht so... richtig gecatcht, auch wenn ich natürlich langjähriger Dschungelgucker eigentlich bin.
Du bist wirklich ein Dschungelcamp-Konnoisseur. Du bist da richtig drin. Ja, du sagst auch immer, ja, morgen Abend kommt Dschungel, da gucke ich.
Ja, da kann ich mich nicht verabreden, wenn so die erste Staffel losgeht und so. Aber so diese Sommerstaffel, bis jetzt catcht die mich noch nicht. Wir haben gerade ja schon gesagt, auch die letzten Staffeln sind immer so ein bisschen beliebiger und irrelevanter geworden. Mhm. Und ich gucke das mehr so aus so einer falschen Nostalgie wahrscheinlich noch. Mhm. Aber wahrscheinlich werde ich am Ende natürlich trotzdem mal wieder einschalten und hängen bleiben und mal reingucken. Das ist jetzt aber gar nicht so das Allerspannendste an diesem ganzen Thema, sondern was ich besonders spannend fand, war, dass RTL das nicht nur mit dieser All-Star-Staffel feiert, sondern eben auch alte Staffeln auf RTL Now geladen hat.
Oh.
Längst vergessene, lange nicht ausgestrahlte Momente nochmal hervorgekramt hat, die man sich jetzt in ganzer Länge nochmal angucken kann. Und da konnte ich jetzt natürlich nicht widerstehen, mich nochmal so ein bisschen durchzuklicken und durchzustöbern und in Erinnerungen zu schwelgen. Natürlich nur, um mich hier auf dieses krasse Outdoor-Erlebnis, was wir hier heute vollziehen, vorzubereiten.
Das heißt, das ist schon von RTL kuratiert nach Highlights oder hast du dich da jetzt so goldgräbermäßig nochmal durch die Staffeln gearbeitet?
Also, sie haben jetzt leider nicht alles hochgeladen. Es fängt an bei der Staffel aus 2011, die legendäre fünfte Staffel. Und um die soll es jetzt auch in meinem Tab näher gehen. Damals noch moderiert von dem Duo Sonja Zietlow und Dirk Bach.
Darf ich dich direkt mal fragen, wer war dabei? Dass ich grob einschätzen kann, in welchem Umfeld, in welchem Vibe wir uns da jetzt bewegen.
Kann ich dir direkt sagen. Also, Wedding-Planer Franck.
Auch den liebe ich, ja.
Eva Jakob von den Jakob Sisters.
Auch gut.
Gitta Sachs, an die ich mich nicht mehr so richtig erinnern konnte.
Ja.
Sarah Knappig. Rainer Langhans.
Stimmt.
Mathieu Carrière. Indira Weiss.
Ja.
Jay Kahn.
Oh, es ist die Staffel mit Indira und Shay.
Ja, pass auf. Und darum geht es jetzt nämlich auch gleich um den großen Skandal. Thomas Rupprat war noch dabei und Kathi Karrenbau und Per Kussmark.
Das ist ja ein relativ großes Aufgebot, so Star-Aufgebot.
Im Vergleich. Da merkt man, dass da noch richtige Stars wie Rainer Langhans
da musste man noch nicht so Leute casten extra in so Love Island und so.
Richtig.
Da hat man auch die erste Riege so mitgenommen.
Und was das Interessante an dieser Staffel ist, ist eben, dass da viele heute gelernte Mechanismen, die auch wiederkehrend sind in dieser Sendung, aber auch in anderen Reality-TV-Formaten, da so das erste Mal, ich weiß nicht wie doll geplant, aber mehr oder weniger aus Versehen passiert sind, die quasi so einen Grundstein gelegt haben, wenn man das jetzt mal so historisch betrachten will, dieses komische Genre Reality-Fernsehen, die es so noch nicht gab und die auch das ganze Image der Sendung und das Genre Reality-TV nachhaltig verändert und geprägt haben. Vielleicht nochmal kurz zur Historie des Formats, wie das vor dieser Staffel so wahrgenommen wurde. Da habe ich natürlich auch nochmal so ein bisschen rumgeklickt in alten Kritiken und alten Besprechungen Verpflichtung zu diesem Format. Gerade die erste Staffel war ein extremer Skandal und hat extrem polarisiert, obwohl es zwischenzeitlich fast 8 Millionen ZuschauerInnen täglich verfolgt haben. Aber da stand in diesen Zeitungen und Artikeln so Begriffe wie Ekel-TV.
Da wurde noch richtig diskutiert darüber, ob man sowas machen kann.
Ob man
kann,
das,
ne,
darf. Mhm. TV-Laborratten wurden da diese Leute bezeichnet. Im Spiegelartikel habe ich gelesen, das Guantanamo Bay des deutschen Spaßfernsehens. Also es war so stark verabscheut, dass damals auch schon sogar Werbekunden die Sendung gemieden haben.
Da wusste man noch nichts davon, dass
so viele
eines
Leute
Tages
geguckt
Promis
haben.
Unter Palmen kommt.
Ja, überhaupt. Also was da mittlerweile halt alles, also die Schraube wurde ja, ja von Jahr zu Jahr irgendwie enger gedreht und da sind ja schon mittlerweile ganz andere Skandale passiert. Aber damals war das eben überhaupt, dass das gemacht wurde, weil die Leute noch gar nicht wussten, was passiert, wenn man da reingeht. Da waren ja noch so Größen wie Costa Cordalis, die eigentlich in einem mehr oder weniger normalen Showbusiness funktioniert haben und da mussten die dann plötzlich halt so Ekelgetier essen. Ja. Das war halt kompletter Wahnsinn für 2004 Verhältnisse. Sämtliche MedienwissenschaftlerInnen standen irgendwie auf der Matte, die Kirche stand auf der Matte. Das wurde auf Menschenwürde geprüft, auf Jugendschutz, ob das Format jugendgefährdend ist. Also das wurde so, so krass besprochen. Und RTL hat das Format wirklich gemolken wie eine Kuh, so viel wie es ging. Die haben 2004 sogar noch den gesamten Cast genommen und eine gemeinsame Single aufnehmen lassen. Die habe ich natürlich auch nochmal rausgesucht. Da kann ich nochmal zeigen, wie der Song geklungen hat.
Ich bin ein Star, hol mich hier raus. Ich bin ein Star.
Ich erinnere mich gerade wieder daran.
Das hast du das auch verdrängt, irgendwo im Hinterkopf abgespielt? Hattest du die Single?
Nee, hatte ich nicht.
Weil ich hatte die.
Na
das
klar.
War mein Jam als Kind. Natürlich, ich war Fernsehkind. Ich habe sowas geliebt. Irgendwie so ein Scheiß. Also rund um diese Staffel sind irgendwie Sachen passiert, die es danach dann so nicht mehr gab. Und tatsächlich änderte sich auch so ein bisschen nach der ersten Staffel schon die Diskussion, nachdem das eben so ein krasser Erfolg war. Aber eben erst mit besagter 5. Staffel wurde das Format dann eigentlich zu dem, was es heute ist. Da wurde es dann so zu so einem Feuilleton-Liebling, dass dann selbst dann so intellektuelle Leute gesagt haben, ja, so ein bisschen toll ist es natürlich schon und das hat ja schon irgendwie, ist ja handwerklich gut gemacht, das Fernsehen.
Da hat man tatsächlich einen philosophischen Sinn darin gesehen.
Genau, und da sieht man ja Dynamiken und so weiter und so fort. Und wie gesagt, viele von den heute bekannten Dynamiken wurden hier in dieser 5. Staffel dann das erste Mal abgespielt. Zum Beispiel das Phänomen, dass von Anfang an immer wieder die gleiche Person in die Dschungelprüfung gewählt wird, vorzugsweise junge Frauen mit Model-Vergangenheit. Das ist zum ersten Mal in der 5. Staffel passiert. Das war in diesem Fall Sarah Knappig, die sofort das Image der Zicke hatte und dann vom Publikum immer in die gleichen Prüfungen gewählt wurde, die sie stets abgelehnt hat oder nicht geschafft hat und dann natürlich als die weinerliche, doofe Frau irgendwie abgestempelt wurde, die nicht stark genug ist und kein Teamgeist hat und zu selbstbezogen ist. Sie hat tatsächlich in dieser Staffel den damaligen Weltrekord gebrochen. Ist natürlich ein Format, was in sämtlichen Ländern produziert wird. Und sie hat den Weltrekord gebrochen.
Meiste Dschungelprüfung
hintereinander.
Oh nein, die Arme.
Ich glaube, das wurde danach dann tatsächlich wieder mal gebrochen von irgendwelchen anderen, Larissa Marold oder so. Es war quasi das erste Mal so diese Dynamik von, okay, irgendwie ist das gerade super unfair, wie da jemand immer wieder reingewählt wird. Ikonisches Zitat von ihr aus dieser Staffel, was ich jetzt auch nochmal gesehen habe beim Durchskippen. Das war die schlimmste Dschungelprüfung ever, auch von allen, die noch kommen werden. Naja gut, also sie hat es auch der Zuschauerschaft so ein bisschen leicht gemacht, sie nicht zu mögen, aber sie hatte halt dann ganz schnell dieses Image der Loserin und der Zicke und sämtliche MitcamperInnen konnten sie nicht ausstehen und das Publikum konnte sie auch nicht ausstehen. Natürlich haben wir damals jetzt noch nicht irgendwie solche Diskussionen geführt mit, okay, da ist irgendwie eine junge Frau, warum hasst plötzlich ganz Fernsehdeutschland so eine Person ausgerechnet? Das würde man vielleicht heute auch nochmal anders besprechen, aber 2011 eben noch nicht. So parallel zu dieser Storyline in diesem Dschungelcamp der Sarah Knappig gab es eine andere mit den CamperInnen Indira Weiss und Jay Khan. Hast du gerade schon angeschnitten, da kannst du dich auch noch erinnern. Was haben die nämlich gemacht?
Die haben geflirtet.
Die haben da so eine romantische Beziehung angefangen, vor aller Augen. Sie hatten bis dato ein gutes Image bei der Zuschauerschaft, haben da eben eine vermeintlich normale romantische Beziehung angefangen und aber auch dann da immer diese Unschuldigkeit betont, hier mit solchen Sätzen zum Beispiel.
Wenn wir uns küssen, dann will ich nicht, dass es jemand sieht.
wenn wir uns küssen, dann will ich nicht, dass das jemand sieht. Also die haben sich hinter so Bäumen versteckt zum Küssen, weil es natürlich, das ist ja was ganz Intimes und wir wissen ja, wir sind im Fernsehen und da müssen wir das natürlich verbergen. Dann gab es aber eine andere Situation, ein paar Tage später, da haben sie sich recht offensichtlich vor der Kamera zum Knutschen verabredet, obwohl sie ja immer gesagt haben, das müssen wir versteckt machen. Gab es einen Moment, der die beiden verraten hat, und zwar hat beim Knutschen Jay Khan einen folgenschweren Fehler gemacht. Er hat, während er sich die Zunge mit Indira Weiss in den Hals gesteckt hat, einen direkten Blick in die Kamera gemacht. Er hat quasi gesucht, werden wir jetzt auch wirklich gerade gut gefilmt? Und hat beim Knutschen, nachdem sie einen riesen Bohai darum gemacht haben, dass das natürlich nicht in die Öffentlichkeit soll oder wie auch immer, haben sie in die Kamera geguckt, was sie natürlich aber nicht mitbekommen haben.
Nee, der hat nur nochmal geguckt, dass auch keiner guckt.
Ja, genau.
Das hat er gemacht.
Sie haben natürlich nicht mitbekommen, weil das wirklich nur so eine Millisekunde war, wie doll das von RTL in der Sendung ausgeschlachtet wurde, dass natürlich alle mitbekommen haben, irgendwas ist da im Busch, das ist wohl irgendwie gefaked. Und sie dachten natürlich im Camp, weil sie ja die Außenwahrnehmung nicht mitbekommen, dass ihre Geschichte weiterläuft.
Und heute denkt
halt
man
alle
so,
wussten,
ja, na klar, faken das alle und überlegen sich das vorher und so. Aber damals war das eben halt neu, dass sowas, also dass so Romanzen gefaked waren.
Es genau, es gab ja noch kein Temptations
nur,
Island
und sowas. Wie können die uns nur was vorspielen?
Richtig, genau. Ja, stimmt, das war wirklich so ein bisschen das schon. Ja. Die gehen da ins Fernsehen, ins Reality-Fernsehen, dann tun die nur so, als hätten die was.
Wie können die nur so tun?
Also es war Drama, Drama, Drama. Und das Ganze wurde noch spiciger, nachdem die ohnehin schon mit dem schlechten Ruf im Camp sitzende Sarah Knappig die Mitcamperin mit Folgendem konfrontiert hat.
Ich sag jetzt einfach mal die Wahrheit. Der Jay war vor der ganzen Show bei mir zu Hause und hat mir vorgeschlagen, wie Katie Price und Peter Andrew eine Liebesgeschichte zu spielen.
Bullshit! Du bist eine elende Lügnerin.
Gab es so ein Treffen, gab es so ein Vorgespräch? Hast du zu ihr vorgeschlagen, hier eine Liebesgeschichte zu inszenieren?
Absolut nein.
Absolut nein. Und das ist
eine
natürlich ein Hammer.
Eine elende Lügnerin.
Eine elende Lügnerin. Sie hat es im Prinzip bestätigt, dass diese ganze Romanze gespielt ist. Und nicht nur das, sondern dass Jay Khan diese Geschichte ursprünglich mit ihr spielen wollte. Mhm.
Und man erfährt anscheinend, dass das schon ein internationales Thema war in der US-Staffel und dass sie das jetzt so importieren wollten nach Deutschland.
Genau, das ist im Prinzip die Idee von Jay Khan wohl gewesen und er behauptet jetzt eben, das sei kompletter Bullshit, weil natürlich er diese Liebesgeschichte auch den MitcamperInnen vorgespielt hat, jetzt aber natürlich nicht weiß, dass alle vom Fernseher bereits wissen, dass das gespielt ist und dass er jetzt als Lügner enttarnt wird und eben seine gesamten MitcamperInnen gegen Sarah Knappig aufhetzt, was natürlich die ganze Situation komplett um eine 360-Grad-Wendung dreht.
Hat er sich klassisch verstrickt, ne?
Da hat er sich klassisch verstrickt und sagt eben in der Situation 100% nein, es gab kein Treffen. In einem Interview 4 Jahre später hat sich das Ganze dann allerdings so angehört.
Fakt ist, ich war bei ihr zu Hause?
Absolut nein! Du bist ein ganz kranker Mensch.
Jay, du hast eine Hollywood-Rolle verdient.
Du bist schwer krank.
Fakt ist, im Flachs habe ich das Thema angeschnitten. Dazu stehe ich.
Sie ist die Lügnerin.
Moment, Fakt ist, im Flachs habe ich das Thema geschnitten. Was,
ein geiler Satz.
Was heißt das?
Also er hat's gesagt, aber er sagt hinterher, das war ein Spaß.
Okay.
Also er hat es aus Spaß irgendwie angeschnitten, aber auch nicht richtig.
Bei ihr zu Hause.
Bei ihr zu Hause. Also die Geschichte stimmt hinten und vorne nicht. Fakt ist, um Jay Khan nochmal zu zitieren, dass im Camp eben nun keiner weiß, was der Zuschauer zu Hause bereits weiß und sich nun eine Verschwörung gegen die Camperin Sarah Knappig zusammenbrodelt, weil sämtliche MitcamperInnen sie so doll verachten und hassen, dass sie sich mit Jay Khan und Indira Weiss solidarisieren, fälschlicherweise.
Alle denken, Sarah lügt in dieser Geschichte. Der Zuschauer weiß aber, Jay lügt, obviously, wegen diesem Kamerablick unter anderem. Und weil allen klar wird, ah ja, okay, das macht Sinn, dass er das da vorher geplant hat. Und im Camp sind alle gegen Sarah, zu Hause aber alle gegen Jay und keiner weiß es.
Ja, Kathi Karrenbauer war auf 180, Mathieu Carrière hat es komplett verloren. Die haben sich da wirklich zusammengeschlossen und dann vor ihr gekniet und sie gebeten, dass sie das Camp verlässt. Das ist auch wirklich eine eindrucksvolle Szene.
Das kenne ich.
Du bist sehr gefährlich. Unser Problem bist du. Geh weg, bitte, 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 bitte. Verlass uns, Sarah, bitte.
bitte, bitte, bitte verlass es. Also Mathieu Caillet kniet vor ihr und bittet sie, dieses Camp zu verlassen.
Ich finde es so geil, dass so Leute wie Mathieu Caillet und Kathi Karrenbauer
so eine moralische Instanz
zwei Wochen dort in dieses Camp eingesperrt sind und irgendwann sich mit sowas beschäftigen müssen, weil die haben nichts anderes. Die müssen sich mit sowas auseinandersetzen und dann so Seiten ergreifen.
Ja, und das hat halt eben eine komplette Eigendynamik angenommen, weil sich dieses komplette Camp außer einem ebenso zusammengeschlossen hat. Per Kussmark war der Einzige, der sich mit Sarah Knappig solidarisiert hat und darunter auch sichtlich gelitten hat. Also der hat dann auch geweint, weil die ganze Gruppe sich eben gegen diese beiden eben verschwört hat. Dann haben sich Kathi Karrenbauer und Mathieu Caillet und Jay Kahn und die anderen gedacht, sie setzen jetzt dem Ganzen noch einen drauf.
Per Kussmark ist, glaube ich, recht sensibel. Das hat man auch bei Adam sucht Eva gemerkt.
Jedenfalls hat sich diese Gruppe dann zusammengetan und den Sender vor ein Ultimatum gestellt. Die sind ins Dschungeltelefon gegangen, die höchste Instanz, die es da in dieser Sendung gibt, und haben Folgendes zum Sender gesagt.
Entweder Sarah bleibt im Camp und wir kommen nicht wieder ins Camp. Oder umgekehrt.
Boom. Oh, dieses ganze Drama und einfach nur, weil der eine angeblich irgendeine Geschichte erzählt hat.
Also sowas hat man wirklich bis dato noch gar nicht gesehen. So eine Gruppenverschwörung live im Fernsehen, die sich da zusammengemorpht hat gegen eine einzelne Person und eben den Sender erpresst. Entweder geht Sarah oder fünf andere Camper auf einmal, womit dem Sender natürlich von jetzt auf gleich Inhalt fehlen würde für die restlichen Tage.
Wochenlang auch Entscheidungen und sowas alles wegfallen würde.
Ja, und auch Werbeeinnahmen.
Tagelang meine ich. Also, aber was machst du da als RTL jetzt?
Genau, also sie haben sich nicht eingemischt. Mhm. Die Gruppe hat es tatsächlich geschafft, dass Sarah Knappig das Camp freiwillig verlassen hat und gesagt hat, sie hält dem Druck nicht stand.
Klassisch rausgemobbt
und Per Kussmark ist drin geblieben. Der Einzige, der sich solidarisiert hat mit ihr, diesem Drama irgendwie standgehalten hat. Und er hat dann noch so Tage abgesessen mit diesem Mob, der jetzt irgendwie der jetzt irgendwie gegen ihn war. Das war nun eben halt sehr gut gemachtes Fernsehen, was dann auch die einstigen KritikerInnen einsehen mussten, dass dieses Format nun super, super unterhaltsam ist. Natürlich auch ein bisschen moralisch verwerflich und weird.
Sartre-esque.
Es war Sartre-esque. Und der Spiegel hat tatsächlich dann damals geschrieben, vom Casting der nun ja Stars über die Musikauswahl und den Schnitt bis hin zur Moderation hat RTL, das muss man anerkennen, nichts weniger als eine saugute Unterhaltungssendung hingelegt. Also dann waren sie plötzlich ganz kleinlaut. Und tatsächlich hatte man ja dann auch das Gefühl, dadurch, dass Per Kussmark eben gesiegt hat und der Dschungelkönig wurde und alle hinter sich gelassen hat, dass dann ja doch am Ende irgendwie so das Gute siegt und für die Wahrheit. Und das ist natürlich so ein bisschen die Magie, die dieses Format dann auch ausmacht. Und von da an änderte sich dieses Image der Sendung eben rasant und wurde vom einstigen Ekel-TV zum Feuilletons-Liebling. So sehr, dass es im Jahr darauf für die 6. Staffel sogar eine Nominierung für diesen renommierten Fernsehpreis, den Grimme-Preis, gab, was ja so der Schlaumeier unter den Fernsehpreisen ist, was wieder extrem polarisierte und damals auch bei Markus Lanz legendär debattiert wurde, zusammen mit Per Kussmark, dem Gewinner der Staffel von 2011. Matthias Matusek war damals zu Gast, der damals noch nicht auf Pegida-Bierkästen irgendwie rumstand, Karl Dall und die Schauspielerin Katrin Sass. Und die hat über den Fakt, dass jetzt das Dschungelcamp Grimme nominiert ist, ja, so ein bisschen die Kontrolle verloren.
Ist das
über
dieser
das
legendäre Talkshow-Ausraster?
Ja, ich zeig's
was
dir.
Was diese Staffel für Kreise gezogen hat.
Ein Unfug ist das alles. Wir müssen nicht über Dschungel reden, wir müssen Frau nicht darüber reden.
Nee, denken da rede ich nicht. Denken Sie an Ihr Herz, machen mir Sorgen um Ihre Gesundheit.
Das ist, unglaublich, sich hier hinzusetzen und zu sagen, ich will mit erhobenen Hauptes raus. Ich fresse Schwänze, aber mit erhobenen Hauptes.
Stopp.
Was soll denn das?
Stopp.
Nein,
diese ganze Situation ist so messy. Und Karl Dall steht in der Zwischenzeit auf.
Markus Lanz ist irgendwie übergriffig und sagt, ihr Herz, Per Kussmark guckt nur in die Gegend. Ja, es ist eine Wahnsinnssituation.
Es ist eine Wahnsinnssituation und ich finde es absurd, was diese eine Staffel für eine Kraft hatte, dieses ganze Image und diese ganze Diskussion auszulösen. Ja, dass es so ein Wendepunkt in der Geschichte des Reality-Fernsehens allgemein war. Den Grimme-Preis haben sie trotzdem nicht gewonnen, waren nur nominiert. Aber es hat mich trotzdem gut vorbereitet auf alles, was uns heute Nacht hier beim Campen noch geht. Ich werde ja auch nochmal, bitte Caro, verlass das Zelt.
Ich hoffe, wir streiten uns nicht.
Nein. Stopp.
Also ich.
Sonst stopp. Frau Worps, stopp.
Wir müssen mal eben, also ich danke dir erstmal für den Tab, zum anderen müssen wir offenlegen. Es ist extrem stickig und heiß in diesem Zelt.
Ich muss mal raus kurz.
Ich muss auch raus. Wir haben keine Option, hier zu lüften, weil dann kommen die Moskitos zu unseren leuchtenden Laptops. Ja. Wir müssen das durchstehen. Wollen wir mal für heute die Laptops zuklappen?
Den nächsten Tab lieber morgen.
Und den nächsten Tab müssen wir morgen früh machen, weil ich muss mal durchatmen.
Ich muss mal auch, ja, finde ich auch. Machen wir morgen zum Frühstück.
Ich bin so gespannt, wie wir morgen aufwachen mit Rückenschmerzen.
Ja.
Ja, von den ersten Sonnenstrahlen
aber
sanft gekitzelt.
Das war doch eine schöne gute Nachtgeschichte.
Das war eine ganz tolle gute Nachtgeschichte. Ne? Also ich bin jetzt
mit
ganz
JK,
gespannt.
Da muss man sich jetzt nochmal erinnern.
Ich bin super gespannt jetzt auf die Nacht, wie das hier wird, ob wir uns so zerstreiten wie Sarah Knappig und Jay Kahn oder ob das hier harmonisch zu Ende geht. Das Cliffhanger erfahren wir morgen früh.
Ja.
Ich sag mal gute Nacht, Miguel.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Hallo, guten Morgen vom Campingplatz. Ich bin schon eine Weile wach. Ich war schon im Waschraum, weil man hört es hier drumherum. Diese Vögel sind extrem laut. Es ist eine sehr kölsche Erfahrung hier, weil ja diese grünen Papageien immer durch die Stadt fliegen. Und die sind halt nachts auch alle hier auf dem Campingplatz und schlafen hier. Und jetzt gehe ich mal.
Wo gehst du da schon?
Ah, Miguel, ich wollte dich eigentlich überraschen. Ich wollte dich eigentlich wecken hier. Warte, ich mach mal das Zelt auf. Guten Morgen, lieber Miguel.
Ich bin gerade wach geworden.
Wie war die Nacht?
Ja, mir tut nun doch der ein oder andere Knochen weh.
Mir tut alles weh.
Mir tut alles weh, es hat weh getan. Ich bin auch oft wach geworden.
Hört man mich? Ich bin auch oft wach geworden. Hallo, guten Morgen, mir tun sämtliche Knochen weh.
Oh, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen klarkommen. Wir müssen jetzt mal hier aufräumen und ins Bad gehen und uns ready machen für Tab Nummer 2. Ich bin ganz verschlafen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war.
Da sind wir wieder. Herr Ete und Frau Petete sitzen jetzt wieder zusammen in ihrem Zelt.
Mit wahnsinnigen Rückenschmerzen.
Ja, und haben uns aufgeregt, dass wir jetzt natürlich ungewaschen an allen MitcamperInnen erstmal vorbeilaufen müssen, um in die Waschräume zu gelangen, zum Zähneputzen und so weiter.
Da waren wir und jetzt sitzen wir hier wieder im Zelt und haben noch einen Tipp, den wir noch besprechen müssen. Um uns rum ist Trubel. Kann sein, dass man Stimmen hört. Hier laufen viele Kinder rum. Die Papageien haben irgendwie einen Peak erreicht, so um 7 Uhr morgens.
Eine ganz nette britische Familie bei uns gegenüber. Die sagen immer, Mommy.
Mommy. Mommy. Mommy, what are too many tabs? Naja, auf jeden Fall geht's los mit meinem Tab. Wir haben uns jetzt ein paar Wochen nicht gesehen. Du warst im Urlaub, dann war ich im Urlaub. Bist du im Olympiafieber? Weil ich ja.
Lustigerweise bin ich auch etwas im Olympiafieber. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt so wahnsinnig gut auskenne, aber dadurch, dass ich krank war, während die Eröffnungsshow lief, habe ich mir die komplett 3 Stunden lang reingezogen und war dann so gecatcht von diesem Olympia-Vibe, dass ich auch in den Tagen darauf abends immer mal wieder reingeschaltet habe. Jetzt nicht alles geguckt, aber hier und da.
Ich liebe das, den ganzen Tag durch diese ganzen teilweise nischigen Sportarten einfach so durchseppen zu können. Ich gucke da gerne überall mal rein. Ich gucke alles bei Turnen. Ich finde das das Allerkrasseste. Ich verfolge jeden Wettkampf und sämtlichen Gossip rund um Simone Biles. Ich bin komplett drin. Und was der dieses Jahr auch völlig abgefahren war, hast du eben schon gesagt, war die Eröffnungsfeier.
Die war unglaublich, aber die ist bei Olympia ja eh immer super, super huge. Mhm. Haben wir, glaube ich, auch schon mal hier drüber gesprochen, über die Eröffnungsfeier London 2012.
Stimmt.
Als sämtliche Stars aus Großbritannien aufgelaufen sind und diesmal eben aus Frankreich.
Ja, ich hatte das Gefühl, das war eine Feier, die nochmal alles übertroffen hat, was man bisher so gesehen hat. Diese 100 Schiffe auf der Seine, 3000 KünstlerInnen waren da bei der Show.
Hast du diese Metalband gesehen, die zusammen mit den geköpften Marie Antoinettes und dieser berühmten Opernsängerin mit einem riesigen Feuerwerk irgendwie so ein großes Kultur-Mash-up gemacht haben? Das fand ich da ganz toll.
Dann diese Nationalfarben-Pyrotechnik auf der Brücke, Lady Gaga auf der Showtreppe, auf der goldenen Showtreppe. Ja,
Aya
Nakamura mit großem Auftritt und Feuerwerk, dieses epische Flaggehissen, Modenschau, eine Dragshow, dann dieses Abendmahl mit den Drag Queens.
Was kein Abendmahl war, es war ein großer Skandal, aber es
soll
es gar nicht sein.
Naja, wegen der in Anführungsstrichen Tradition,
hat man sich da
aufgeregt.
Es war viel zu schwul.
Dann diese Mega-Lasershow auf dem Eiffelturm, am Ende Celine Dion auf dem fucking Eiffelturm.
Da konnte ich nicht mehr, weil ich habe gerade zuvor die Celine Dion-Doku gesehen. Die ging mir sehr, sehr nah, da wird sie ja in ihrer Krankheit sehr, sehr nah begleitet, super schonungslos dargestellt, auch auch, es werden Krämpfe gezeigt und wie sie eben ihre Nervenkrankheit, die sie da hat, durchlebt. Und das ist natürlich super, super schlimm mit anzugucken. Dementsprechend war dann dieser Auftritt auf dem Eiffelturm
sehr emotional
und ein großer Triumph darüber.
Auf jeden Fall.
Ich war die ganze Zeit so, als ich gehört habe, okay, die Gerüchteküche kocht, wird Celine Dion auftreten, war ich so, wie will sie das machen? Mhm. Aber sie hat es unglaublich gut gemacht und es hat mich umgehauen. Und da habe ich ein bisschen feuchte Augen bekommen natürlich.
Und es wurde ja mal wieder ein Riesengewese gemacht, um den die olympische Fackelträgerin. Also die Person hat dazwischendurch mal so eine Maske getragen, weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es war so mysteriöse Fackelträgerin.
Über die Dächer nicht, Paris hinweg.
Genau, ist während der Show immer wieder an irgendwelchen historischen Orten dann aufgetaucht.
War plötzlich mal Zinedine Zidane.
Ja, Zinedine Zidane hatte die Fackel durch die Metro getragen.
Genau.
Ja, dann an Nadal übergeben, an Carl Lewis, an Serena Williams und Co. auf einem extra Motorboot. Also es war mal wieder maximal aufwendig und episch inszeniert. Reiterin mit der Fackel auf der Seine.
Ja, und an diesen 100-Jährigen dann, der da im Regen stand, wo ich dachte, wenn man so beim Fernsehen vielleicht schon mal an einem Set gearbeitet hat, dann weiß man, wie früh man irgendwo sein muss, bevor gedreht wird.
Ja.
Und ich hatte super Mitleid mit diesem 100-Jährigen, weil ich dachte, der steht da garantiert jetzt schon 2 Stunden irgendwo im Nieselregen. Und muss gleich
es
diese
war
Fackel
aber ein Gänsehautmoment. Also sind dann diese französischen SportlerInnen mit der Fackel so durch den Regen gejoggt und dann haben sie die Fackel dann so runter an diesen Opi im Rollstuhl übergeben. Das war übrigens Charles Coste, ein ehemaliger Radsportler und 100 Jahre alt und damit der älteste noch lebende Olympiasieger. Das war natürlich ein
Gänsehaut-Moment.
Der hat das vorher dann nochmal übergeben an Marie-José Pérec und an Teddy Riner, der dieses Jahr dieser Judo-Star ist bei den Spielen. Und die haben dann nochmal zusammen wiederum das große Feuer entzündet. Aber es war natürlich nicht irgendein Feuer, sondern es war das Feuer an einem gigantischen goldenen Heißluftballon.
Hammer.
Der dann nochmal in die Höhe gestiegen ist, in den Nachthimmel von Paris, auf dem Eiffelturm, singt Celine Dion dazu.
Davon
auf Französisch
eine riesige
natürlich.
Lasershow.
Es ist wirklich so episch. Man kann nicht bigger gehen. Und da würde ich einfach gerne nochmal reingucken.
Und nach fast 4 Stunden endet diese Eröffnungsfeier mit dem Auftritt von Weltstar Celine Dion auf dem Eiffelturm.
Unglaublich. Boah.
Jetzt geht's nochmal ab.
Der erste Auftritt der schwer erkrankten kanadischen Sängerin nach 4 Jahren Bühnenabstinenz.
Also in solchen Momenten hat man wirklich das Gefühl, das Gute kann siegen. Und das ist das, was einen dann daran so kriegt.
Das war wirklich so krass. Also das ist wirklich so episch, wie sehr kann man ballern mit einer Eröffnungsfeier.
Und dieser Song von Edith Piaf, ja, den habe ich mir jetzt auch gespeichert ins Original nochmal in meiner Playlist, das höre ich ab und zu.
Wie sehr kann man auch ein Feuer abfeiern, habe ich mir gedacht. Es geht einfach nicht noch mehr. Erst mit dieser Reiterin auf der Seine, Heißluftballon, Celine Dion auf dem Eiffelturm. Das ist ein VIP-Feuer, dieses olympische Feuer. Es ist quasi wie sowas Heiliges, dieses olympische Feuer, was nie ausgehen darf. Und ich bin darüber dann so ein bisschen ins Rabbit Hole olympisches Feuer gefallen. Neben den Ringen ja das Symbol der Olympischen Spiele. Ich liebe übrigens auch die Memes. Hast du das gesehen zum diesjährigen Logo der Spiele in Paris? Diese Flamme, die gleichzeitig aussieht wie so ein bisschen so ein frecher Frauenhaarschnitt.
Ja, wie Mary J. Blige habe ich gesehen.
Ja, habe ich auch gesehen. Und auch die Schwester von Fleabag, als sie sich diesen Pencil-Haarschnitt macht. Also wie gesagt, die Fackel, die Flamme, das Feuer, das Symbol der Olympischen Spiele, dem internationalen Ereignis schlechthin. Es geht nichts größer. Kein anderes Ereignis bringt so viele Nationen zusammen. Im Mittelpunkt steht immer dieses Feuer. Und es gibt Compilations von den epischsten Feuerübergaben. Das kann ich sehr empfehlen, sich das mal anzugucken. Da musste ich teilweise auch sehr lachen, was da so aufgefahren wurde. Wie Leute durch die Luft fliegen. Ich glaube, das war auch in, ich weiß nicht, ob es Tokio oder London war, mit dem Feuer an so Seilen durch die Luft, durch irgendwelche Wasserfälle gefahren werden. Das Krasseste, was ich gesehen habe, war 1992 in Barcelona, da schießt einfach so ein paralympischer Bogenschützen einen brennenden Pfeil quer über eine riesige Menschenmenge hinweg, so Game of Thrones-artig, richtig weit hoch und trifft dann diese Feuerstelle ganz oben in der Luft mit seinem brennenden Pfeil.
Krass.
Und da frage ich mich, wie das sicherheitskonzeptmäßig gelaufen ist, mit so einem fliegenden Spitzen plus brennenden Mordinstrument über so eine Menschenmenge zu schießen. Waren wohl irgendwie andere Zeiten. Auf jeden Fall more than... Oh, hörst du, die Papageien sind wieder da.
Da ist auch ein Käfer, den habe ich schon die ganze Zeit im Auge. So.
Konzentrierst dich gar nicht, guckst nur auf den Käfer.
Ja, ne? Ich habe die ganze Zeit so einen Käfer im Blick.
Das ist eine Fliege. Die ist gleich weg.
Ach so, okay.
Passiert nichts.
Ich habe keine Brille ja dabei, wie wir schon mal hier besprochen haben.
Nee, wenn was Gefährliches kommt, dann sage ich dir rechtzeitig Bescheid.
Okay, gut. Indem du schreist und mit den Händen
fuchtelst. Und dich zurücklasse im Zelt. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gesehen, diese Woche zufällig in einem Insta-Post von Depths of Wikipedia, da Credits an die, dass es einen Wikipedia-Artikel gibt mit dem vielversprechenden Titel 1956 Olympic Flame Hoax. Und da hatte ich sofort einige Fragezeichen im Kopf, weil es ist schon eine sehr krasse Prämisse, ein krasses Setting für einen Streich. Also mehr Aufmerksamkeit und mehr Anspannung geht, glaube ich, nicht. Dieses heilige olympische Feuer, was dermaßen im Fokus steht, wenn damit jetzt so ein Schabernack passieren würde, das wäre ja krass, habe ich mir gedacht.
Die Flammen, die werden doch gut betreut sein. Und die Flamme hat wahrscheinlich ein ganzes Team, damit es nicht ausgeht und nicht einfach so vor sich hin da rumfeuert.
Ja, so ist es nämlich. Aber es ist ein Prank, ein Hoax geschehen 1965 und zwar bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney. Der Independent nennt dieses Ereignis The Greatest Hoax in Olympic History.
Oh, wow.
Ein Prank der Superlative also auch. Angemessen
größer
des
als der
Ereignisses.
Prank von Jay Kahn.
Größer als der Prank von Jay Kahn. Und dann bin ich in den Wikipedia-Artikel mal eingetaucht. Andererseits natürlich auch ein sehr nischiges Genre, olympische Pranks. Und ja auch eigentlich nur alle 2 Jahre umsetzbar.
Kommt drauf an. Also wenn man jetzt Doping auch als Prank bezeichnet, dann passiert da wahrscheinlich noch
ein paar mehr Streiche.
Dann kann
man in der Quali schon pranken.
Ja,
gut. Auf jeden Fall ging es darum, dass 1956 mal wieder ein riesiges Tamtam gemacht wurde um diese Fackel. Im Vorfeld der Eröffnungsfeier haben ca. 3000 LäuferInnen diese olympische Fackel quer durch Australien getragen. Das Feuer kam durch einen 29-stündigen Flug von Athen nach Darwin. Offenes Feuer im Flugzeug, anscheinend auch gar kein Problem gewesen damals. Dann wurde es in Darwin dem ersten Läufer, einem australischen Basketballstar, übergeben. Und der Starläufer Harry Dillon sollte dann am Ende mit der Fackel, die diese Tausende von Kilometern hinter sich hat, mit der Fackel zum Rathaus von Sydney laufen und sie dort dem Oberbürgermeister von Sydney feierlich überreichen. Der sollte eine Festrede halten, die Spiele eröffnen und dann die Fackel wiederum an den nächsten Läufer weitergeben. Das war der Plan. Es haben sich aber jetzt ein paar Prankster was anderes überlegt. Das waren nämlich Barry Larkin, ein australischer Tiermedizinstudent am St. John's College der Uni Sydney und 8 weitere StudentInnen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob nur Männer oder auch Frauen dabei waren. Die wollten auf jeden Fall einen Hoax durchziehen, um gegen den olympischen Fackellauf zu protestieren. Und jetzt fragt man sich natürlich,
was gibt es da zu protestieren?
Ja, der Grund oder einer der Gründe war, dass der Fackellauf von den Nazis erfunden wurde für die Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin.
Natürlich.
Und da habe ich mir gedacht, ach nö, ich wollte hier einen lustigen Prank-Wikipedia-Artikel lesen.
Damit ist
Sedan
hier gecancelt, dass er da mitgemacht hat.
Und zwar Sedan
allein. Und der 100-Jährige auch.
Ich wollte hier einfach mal einen lustigen Artikel genießen und es ist schon wieder Nazis. Also bin ich nochmal rein in den Wikipedia-Artikel zum Olympischen Fackellauf und meine Olympia-Euphorie wurde schlagartig getrübt bei der Überschrift Erster Olympischer Fackellauf im Nationalsozialismus. Es stimmt also wirklich. Also diese Tradition vom Olympischen Feuer, die geht bis in die Antike zurück. Das wurde wohl zu Ehren der Göttin Hestia entzündet, hier den ARD-Bildungsauftrag auch mal wieder abgearbeitet. Aber eben, das erste Olympische Feuer der Moderne gab es 1928 in Amsterdam, aber jetzt dieser Fackellauf als Teil von der Eröffnungszeremonie, als Symbol für die Spiele, wurde zum ersten Mal 36 in Berlin aufgeführt. Es haben mal wieder die Nazis was groß gemacht und für uns nachträglich kaputt gemacht. Es stand im Artikel auch drin, dass diese Idee mit diesem Fackellauf ursprünglich von einem jüdischen Archäologen kam, von Alfred Schiff, aber es wurde dann eben groß aufgezogen, 36 in Nazi-Deutschland und dann nochmal fett inszeniert von Leni Riefen Stahl im Film Olympia.
Ich weiß nicht, wie gut das bei dieser britischen Familie gegenüber gerade ankommt, wenn sie einfach nur so deutsches Gebrabbel hören und immer das Wort Nazi, Leni Riefenstahl. Also vielleicht können wir zum nächsten Punkt überkommen.
Wir gehen weg von den Nazis und von Leni Riefenstahl. Auf jeden Fall war es bei den Nazi-Spielen so, dass sie diese Flamme in Olympia angezündet haben und sie dann durch die Gegend getragen haben von Griechenland nach Berlin in 12 Tagen. Tagen waren sie da irgendwie unterwegs. Eine extrem aufwendige Aktion damals. Und es hat wohl so sehr Eindruck gemacht und kam so gut an, dass man das nach dem Krieg, in der Nachkriegszeit, einfach weitergeführt hat. Bis heute. Finde ich krass.
Aber es macht auch tatsächlich Eindruck. Also das muss man dem Ganzen lassen.
Aber man hat es natürlich auch umgedeutet und irgendwie neu aufgezogen. Es wird natürlich komplett anders umgesetzt. Wie gerade gesehen, jetzt bei der Paris-Feier, wo ja bei diesen LäuferInnen sehr viel Wert auf Diversity gelegt wurde, ist neu geowned worden und cool umgesetzt, aber es hat ein kleines Geschmäckle. Also die Motivation der Prankster war jetzt klar. Sie wollten einfach sagen, da wird ein bisschen zu viel Gewese um diese Fackel gemacht, um diesen Fackellauf, dafür, dass das von den Nazis in Berlin erfunden wurde. Also haben sie gedacht, wir machen da mal einen kleinen Jokus draus. Und natürlich war jetzt auch 56 noch sehr nah dran.
Ja.
Es war noch sehr nah dran am Zweiten Weltkrieg. Also haben die noch da irgendwie die Notwendigkeit gesehen, da jetzt ein Zeichen zu setzen. So, jetzt zur Vorbereitung des Pranks. Also dafür, dass das jetzt so ein großes Event war, was sie da bepranken wollten, waren die wirklich sehr, sehr schlecht vorbereitet. Sie wollten wohl einfach einen Fake-Fackelläufer einschmuggeln. So habe ich das verstanden. Der sollte da einfach mal kurz durchhuschen. Was da jetzt genau der Protest oder die Aktion war,
dass man mitmacht.
Habe ich nicht so richtig. Dabei ist alles. Habe ich nicht so richtig. Nämlich nicht so richtig gecheckt. Also sie wollten einfach so ein bisschen irritieren, glaube ich. Auf jeden Fall war es so, dass sie dem Student, den sie als Fackelläufer inszeniert haben, haben sie so weiße Shorts und weißes Oberteil angezogen. Das sah schon sehr nach so feierlichem Olympioniken auf. Das haben sie ganz gut gemacht. Einen anderen Studenten haben sie so eine Reserve-Luftwaffe-Uniform organisiert. Der sah aus wie so eine Fake-Militäreskorte. Also da waren sie schon irgendwie ganz gut vorbereitet und dann haben sie für diesen Hoax eine Fackel selber gebaut, wirklich sehr provisorisch. Sie haben ein Holzbein von einem Stuhl abgeschraubt, haben das mit Silberfarbe angesprüht. Da liebe ich den Zusatz im Wikipedia-Artikel, da steht nämlich Silver Paint, in Klammern still wet. Also sie waren wohl erst so eine Last-Minute-Idee und mit noch nasser Fackel sind sie dann da aufgebrochen. Sie haben oben an die Fake-Fackel eine Plum-Pudding-Dose dran genagelt und da rein haben sie mit Kerosin getränkte Unterwäsche gepackt. Und das Ergebnis war ein ungefähr fackelförmiges Objekt. Also sie sind mit dieser selbstgebauten brennende Unterhosenfackel, haben sie sich auf den Weg gemacht zur Eröffnungsfeier. 30.000 Menschen standen in den Straßen von Sydney und haben gebannt gewartet auf die echten Olympionikinnen, die echten FackelläuferInnen. Und dann kam eben diese Prankster-Gruppe von der Uni an, ich stelle mir irgendwie so ein bisschen die Bros, die dann sich da so auf den Weg machen, haben ihre Unterhosenfackel angezündet. Der Läufer ist losgejoggt mit dem Freund verkleidet als uniformierte Motorrad-Eskorte. Und die Leute haben erstmal gelacht wohl. Die Polizei hat auch erstmal gelacht. Also
die haben das gecheckt, dass das jetzt nicht
die haben gecheckt, die Leute sind. Das ist hier ein kleiner Prank. Und dann ist aber ganz plötzlich alles sehr aus dem Ruder gelaufen. Und zwar so richtig Slapstick-artig aus dem Ruder gelaufen.
Okay, interessant. Weil bis jetzt, finde ich, klingt das Ganze recht underwhelming. Ja. Okay, dann machst du kurz einen anderen Fake-Fackellauf mit Leuten, die man nicht kennt.
Was haben wir nicht gelacht?
Ja, das ist irgendwie nicht so ganz durchdacht. Also da fehlt jetzt noch so ein bisschen Schmackes.
Und der Schmackes, der kam dann. Nämlich hat dieser Läufer wohl ein bisschen zu schwungvoll die Arme geschwungen und so versehentlich die brennende Unterhose aus der Fake-Fackel rausgeschleudert.
Also der Schmackes kam aus Versehen.
Er kam aus Versehen.
Also die Idee war...
Die Idee war ganz low. Die Idee war nur, guck
ja
mal
super
hier.
Underwhelming.
Es ist extrem underwhelming. Es ist so ein bisschen so, das haben sie sich, glaube ich, zu Hause lustiger vorgestellt, das Ganze.
Und dann ist man da vor Ort, hat diese Unterhose angezündet und muss es irgendwie durchziehen und denkt vielleicht, es fehlt noch sowas wie so eine Pointe.
Man hat nie erfahren, ob die noch eingeplant war, weil es kam alles ganz anders.
Okay.
Es ist dann nämlich diese brennende Unterhose aus der Fackel rausgeschleudert worden. Und da kann man sich natürlich dann vorstellen, dass sämtliche Menschen und auch der Läufer selber ein bisschen in Panik geraten ist.
Ja.
Der Läufer ist dann geflohen vor lauter Panik, dass er Ärger kriegt. Die Menschenmenge kam aber näher, um zu gucken, was ist da jetzt los?
Was ist das für eine Unterhose?
Was ist da für ein Tumult los? Was geht da ab? Dann hat ein anderer aus diesem Prank-Team es irgendwie geschafft, die brennende Unterhose wieder auf die Fackel zu bekommen. Hat dem nächsten Kollegen, das war nämlich jetzt dieser Barry Larkin, die Fackel in die Hand gedrückt, angeblich einen freundlichen Tritt in den Hintern gegeben. So steht es im Artikel. Und ihn wieder losgeschickt zum Weiterrennen. Dieser Barry war überhaupt nicht darauf vorbereitet, hatte eine Krawatte an und eine graue Hose, also damals so also Alltagsstyle. Und es kam aber irgendwie alles zusammen in dem Moment. Durch den Tumult in der Menge und diese plötzliche Aufmerksamkeit auf diesem Typen mit der Fackel in der Hand, kam es dazu, dass alle dort dachten, inklusive der Polizei, scheiße, das ist der echte Fackelträger.
Okay, jetzt wird's interessant.
Sie haben ihm den Weg gebahnt. Der Typ hatte keine andere Wahl, als loszurennen. Alle denken, scheiße, da kommt der Fackelträger. Die Polizei eskortiert ihn den ganzen Weg bis zum Rathaus. Ein späteres Zitat von Barry war, es war überwältigend, der Lärm und die Fotografen mit dem Blitzlicht. Alles, was ich denken konnte, war, was werde ich tun, wenn ich dort ankomme? Damit hat er eben nicht gerechnet. Stell dir mal vor, du rennst in diesem größten möglichen Moment völlig unvorbereitet auf den Oberbürgermeister zu, der gleich die Olympischen Spiele eröffnet.
Und ab dem Moment sollte der Prank ja eigentlich auch schon vorbei sein, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Sie wollten so ein paar Meter mitlaufen und jetzt kommen sie halt weiter, als sie gedacht haben.
Genau.
Ja, und die sämtliche Organisation rollt ihnen auch noch den roten Teppich heraus.
Genau so war es. Und der Bürgermeister war super nervös, kam aus dem Rathaus gestolpert, weil der Fackelträger, der war jetzt ein bisschen früh dran. Den haben die noch gar nicht erwartet. Der war ja noch unterwegs, der Echte.
Ja.
Und dann kam dieser Bürgermeister so schnell zu seinem Mikro gerannt. Der muss sich nur gedacht haben, naja klar, ist halt, sie halt schnell, diese Olympioniken. Ist jetzt on brand, dass der fix ist.
Ja.
Dass der jetzt schon da ist.
Der ist ein bisschen schneller gelaufen als die anderen.
Und dann kam eben dieser Barry da angestolpert, unvorbereitet, hat dem Bürgermeister die Fackel in die Hand gedrückt und der Bürgermeister hat eben im Eifer dieses großen Tumults und dieses Gefechts nicht gecheckt, dass er da jetzt überall Farbe an den Händen hat und dass eine Fake-Fackel mit einer Puddingdose oben drauf ist und einfach seine Rede durchgezogen. Und davon gibt es auch einen ganz alten Clip.
30,000 people wait near Sydney Town Hall to welcome the Olympic torch, arriving at night on its way south from Cairns to Melbourne. Police keep the crowd back as a blazing torch is seen, and there's a cheer as a runner forces his way through towards the official dais on the Town Hall steps. Up the steps he goes, and with something approaching old-world courtesy, he hands the torch to the Lord Mayor, Alderman Pat Hill. Suitably impressed, the Lord Mayor starts his official speech of welcome, but before he can get really into his stride... My Lord Mayor, that torch is a plump pudding tin on an old chair leg. It's no flaming torch, it's a flaming hoax.
It's a flaming hoax. Ladies and gentlemen, it's a flaming hoax.
Das ist funny und man merkt richtig, wie das Adrenalin diesem Läufer Beine macht. Also der rennt richtig darum.
Ja, diese Fackel sieht wirklich auch sehr provisorisch aus. Also der Bürgermeister, der muss irgendwie so konfus gewesen sein, dass er nicht gecheckt hat, dass es ein Tischbein mit einer Puddingdose oben drauf.
Ja, was willst du machen? Also wenn dir das jemand mit sehr viel Selbstbewusstsein jetzt in die Hand drückt, dann würde ich auch einfach dann meine Rede runterrattern.
Es hat ihm wohl dann jemand ins Ohr geflüstert, Herr Oberbürgermeister, es ist ein Hoax. Und dann hat er das dann auch offiziell laut verkündet, naja, wir sind jetzt hier gerade Zeuginnen eines Hoaxes geworden. Daraufhin ist in der Menge eine Art Panik ausgebrochen. Sehr unruhig geworden. Die Menge hat sich irgendwie zerstreut, war sehr in Panik. Es gab lautes Geschrei.
Ja, man merkt dann natürlich bei so einer Massenveranstaltung, wenn jetzt irgendwas im Busch ist, ist kein gutes Gefühl.
Ja, und dann gab es auch Zitate von Leuten vom Council-Member, die gesagt haben, es war ein Wunder, dass keine Menschen getötet oder verletzt wurden. Also dieser Prank ist extrem, extrem nach hinten losgegangen. Inzwischen, mitten in diesem Tumult, kam dann der echte Fackelläufer.
Der gar nicht wusste, was jetzt hier los ist. Was ist hier für eine Stimmung?
Der muss sich auch nur gedacht haben, hä, was geht denn jetzt hier ab?
Ist gegen so eine Wand von Atmosphäre gelaufen.
Habt ihr keinen Bock auf diese Fackel oder was? Es gab wohl ein großes Tohuwabohu-Chaos. Der Läufer kam auch nur durch, weil er vom Militär diesen Weg geräumt bekommen hat und wurde dann überwacht bei der Übergabe. Also es war maximal unfeierlich, dann das Ganze durch diesen sehr schiefgegangenen Prank. Jetzt fragt man sich natürlich, was gab es dafür für Konsequenzen? Also wenn man jetzt die olympische Zeremonie sabotiert, das müsste jetzt Ärger geben. Was ist mit diesem Barry passiert? Und da aber auch einfach nur im Wikipedia-Artikel, Barry ging leise davon, avoiding attention und fuhr mit der Straßenbahn zurück zu seiner Universität. Er hat sich davon geschlichen.
Geschämt.
Hat sich geschämt. Er hat sich ganz leise aus dem Staub gemacht. Es ist also nichts passiert. Es gab keine Konsequenzen. Nur aus Versehen ein Hoax, der so nie geplant war. Dieser Typ, der wollte einfach gar nicht stattfinden. Aber plötzlich kurz der olympische Fackelträger. Ich habe verschiedene Quellen gelesen, laut denen er entweder am nächsten Tag mit Standing Ovations in der Uni empfangen wurde von seinen Kommilitoninnen. Andere Quellen sagen, es ist einfach gar nichts passiert und er ist am nächsten Tag nur durch eine Prüfung geflogen. Was man auch verstehen kann. Wenn man diesen Adrenalin-Rush hinter sich hat. Und der Unidirektor soll am nächsten Tag wohl gesagt haben, well done, son. Also es war am Ende jetzt dann doch wieder sehr underwhelming, die Story, weil nach dieser kurzen Peak-Eskalation einfach
aber
absolut nichts mehr passiert
aber
ist.
Aber das finde ich schon, also das reicht schon, das ist schon eine gute Geschichte auf jeden Fall.
Ja, ich hätte mir da dann doch ein bisschen mehr Eskalation erhofft, aber dieser Wikipedia-Artikel hat so geile Formulierungen, geile Details. Zum Beispiel stand im Sydney Herald, it set a new standard for pranks.
Ja. Wirklich so ein Ereignis der Superlative.
Ab dem Moment musste man groß denken.
Mit einem epischen Prank, genau. Also natürlich wurde das vielfach kritisiert, dass du da dann irgendwie so eine Panik auslöst, aber sehr viele Leute haben das auch approved, fanden das cool, dass er da irgendwie das so ein bisschen entlarvt, wie albern eigentlich dieser Fackellauf ist, plus noch diese Nazi-Vergangenheit. Das war damals so ein bisschen der Vibe, dass man das gar nicht so schlecht fand.
Ja, ich finde auch, also dadurch, dass es ja A, ein gelungener Prank ist, B, sogar noch mit einer politischen Meinung im Hintergrund, ist doch eine runde Sache an sich.
Er ist danach noch erfolgreicher Tierarzt in Melbourne geworden, congrats. Mit der gefälschten Fackel ist auch noch was passiert. Die hat nämlich ein anderer Kumpel da aus diesem Prankster-Kreis, nämlich John Lawler, jahrelang unter seinem Bett versteckt, das auf den größten Streich in der olympischen Geschichte heimlich jahrelang unterm Bett verstecken, bis eines Tages die Mutter beim Aufräumen gefunden und weggeschmissen hat.
Nein, es ist jetzt nicht irgendwie in einem Museum oder so, sondern
nein, es ist weggeschmissen. Sehr marm.
Was Ganze. Ist das denn?
Was ist das für ein Müll?
Was ist das denn? Weg damit. Ja. Nee, Kind, was hast du unterm Bett?
Dann habe ich noch gelesen in einigen Kommentaren, dass Pranks wohl etwas sehr typisch Australisches sind. Und da könnt ihr ja gerne mal Bezug drauf nehmen, wenn ihr da mehr wisst. Schreibt mir noch mal eine DM, was es irgendwie mit australischen Pranks auf sich hat. Vielleicht lauert da noch ein Folgetab. Das war jedenfalls meine kleine Olympia-Hoax-Anekdote. Und jetzt würde ich ganz gerne langsam aus diesem Zelt raus nach Hause.
Es ist schon wieder so warm. Ich will auch nach Hause. Und ich will einen Kaffee. Wir haben noch gar nicht. Lass mal unser Sack und Pack zusammenschmeißen. Und hier Abmarsch.
Ja, wir packen ein. Ja. Wir sind fertig.
Wir müssen noch Cross-Promo.
Nee, komm, machen wir im Auto.
Machen wir im Auto, okay. Im Auto.
Okay, tschüss, Leute, bis gleich.
Bis gleich.
Nix wie weg hier, ne?
Mit quietschenden Reifen.
Aber ich fand's auch irgendwie. Ich fand es irgendwie einen kleinen Urlaub auch auf einer Art.
Es war ein kleiner Urlaub und ich habe auch den Eindruck, es hat uns noch ein bisschen enger zusammengeschweißt. Wir haben das erste Mal in einem Raum geschlafen, wenn man ein Zelt in einen Raum nennen darf.
Stimmt, ja.
Sowohl in Urlauben als auch bei der Übernachtungsfolge haben wir in getrennten Zimmern übernachtet. Das war jetzt natürlich nochmal ein Next Step auf Freundschaftslevel.
Ja, und ich bin froh, dass wir uns nicht zerstritten haben. Du hast nicht
wir haben gar
nachts,
nicht gezankt.
Du hast nicht nachts, Caro, bitte verlass, bitte verlass das Zelt geschrien.
Bitte, bitte, bitte. Bullshit! Bullshit! Du bist krank! Bullshit!
Wir fahren jetzt hier gerade nochmal schön am Rhein lang. Jetzt bist du natürlich am Steuer, das ist jetzt schwierig mit der Cross-Promo. Soll ich die jetzt einfach hier
machen?
Ja,
mal guck doch mal in den Mails, was ist Cross-Promo?
Ah ja, da hab ich's. Okay. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Der Podcast-Tipp der Woche ist Kunstverbrechen.
Nein.
True Crime meets Kultur. In dem Podcast geht es um spannende, echte Kriminalfälle aus dem Bereich der Kunst und Kultur. Ohne Mord, Totschlag und Blutvergießen, aber dafür natürlich mit jede Menge Kunst.
Wow.
Klingt gut. Lass uns doch mal reinhören.
Hey, Kunstverbrechen, der True Crime Podcast aus der Kunstwelt ist zurück mit einer neuen Staffel.
Freuds Bacon-Porträt ist eine Ikone.
Es geht um einen krassen Cold Case und unsere bisher härteste Recherche bei Kunstverbrechen.
Das finde ich das Allerschlimmste gewesen.
Gemeinsam mit euch suchen wir ein vor über 30 Jahren gestohlenes, sehr wertvolles Gemälde.
I would like to believe that it was stolen from love.
Es wird eine nervenaufreibende und möglicherweise gefährliche Reise zwischen Berlin, London, Leipzig und einem geheimen Ort in Norddeutschland.
Er hat mir auch relativ eindeutig gesagt, dass wenn dieser Mensch die Tür überhaupt aufmachen wird, er nicht auf die Fragen eingehen wird, sondern eher handgreiflich werden wird.
Können wir den Cold Case wieder heiß machen und das gestohlene Bild finden? In der ARD Audiothek hört ihr alle Folgen von Kunstverbrechen, die Suche nach Bacons Kopf.
Na, das klingt ja nach einer Menge gute Gruselgeschichten, die man sich vielleicht beim Campen erzählen kann, zusammen im Zelt.
Cross-Promo Ende. So, Miguel, jetzt machen wir mal die Aufnahme langsam hier aus.
Das ist eine Tanke, da hole ich jetzt noch einen Kaffee. Wir haben noch keinen Kaffee.
Ich kann auch nicht mehr.
Ich kann auch nicht mehr. Ich will jetzt heim. Wir fahren jetzt heim. Und dann sind wir heim.
Nächste Woche wieder wie gewohnt live aus unserem kleinen Studio. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Kira Drössler und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs. 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 Too many tabs